Borussia Mönchengladbach hat uns gefragt, um die höchste Ausleuchtung zu erreichen. Das ist die UEFA Elite Level A. Mehr gibt es eigentlich nicht im Fußball. Und da haben wir circa 100 weißen LED-Leuchten verwendet von jeweils 1500 Watt und um die 170 RGB-Strahler.
Ich habe gelesen, 7 Kilometer Kabel.
7 Kilometer Kabel haben wir verlegt. Man unterschätzt es immer. Wenn wir loslegen mit der Arbeit, haben wir so ein Stadion in 2 Wochen demontiert und montiert. Aber man vergisst die Kabel und die Ansteuerung.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness. Über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und heute mit einer Story aus dem Sportbusiness, die mal eine ganz andere ist, die wir alle irgendwo kennen und schon mal gesehen haben, aber uns so gar nicht so richtig damit beschäftigt haben möglicherweise. Und deswegen freue ich mich riesig, dass ich heute einen Gast habe, der aus dem großen Sport-Business-Netzwerk irgendwie sind wir uns begegnet, ist ja zu mir gekommen und wir haben gleich zusammengefunden, ja zugegebenermaßen auch gleich beim Bier, aber wir haben gleich zusammengefunden und haben dann schnell gemerkt, das könnte passen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Die Rede ist davon, dass ich in meinem Podcast begrüßen darf Alessio Leidecker, er ist Geschäftsführer von Sportbeleuchtung Deutschland GmbH und was es damit auf sich hat und wer Alessio ist, das wollen wir jetzt in diesem Podcast einmal erfahren. Moin Alessio.
Moin Stefan. Danke für die Einladung erstens. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Finde es auch mega cool. Und du hast es schon richtig gesagt, wir haben uns unter sehr angenehmen Umständen kennengelernt. Freue mich auch riesig. Ich glaube, es war teilweise auch auf Mallorca, wo wir uns etwas tiefer kennengelernt haben. Und es war auch, also es fängt ein bisschen an wie so eine Klischeegeschichte.
Den Spannungsbogen haben wir aufgebaut, das ist richtig. Aber ich habe es ja gesagt, wir beide kennen uns unter anderem aus dem allseits berühmten ESB-Netzwerk. Und da erfahren wir beide, dass gute Menschen zusammengeführt werden. Und unter anderem wir zwei, die wir zusammengebracht wurden. Und das war in der Tat auch in der Sonne auf Mallorca. Das war erstens sehr schönes Ambiente. Zweitens haben wir eine gute Zeit auch inhaltlich dort gehabt. Hatten aber auch dann schnell das Gespür füreinander, dass wir da eventuell helfen können, beziehungsweise dass wir da eventuell zusammenarbeiten können. Das haben wir jetzt eine ganze Zeit lang ausprobiert. Aber darüber lass uns im Laufe dieser Folge einmal sprechen. Ich würde jetzt erst einmal gerne dich bitten, vielleicht magst du dich einmal vorstellen. Das heißt, wer ist eigentlich Alessio? Wie bist du da reingekommen? Wer ist Sportbeleuchtung und wo kommt das her? Also vielleicht einmal die Bühne für dich. Magst du uns einmal erzählen, wer du bist?
Sehr gerne sogar. Ja, ich bin der Alessio Leidecker, 33 Jahre jung. Heute ist zufällig mein Geburtstag.
Er kommt zum Podcast zu uns an seinem Geburtstag. Ich finde es großartig. Und Alessio, es ist ja nicht nur, dass du hier digital zugeschaltet bist, sondern du bist ja auch bei uns hier in Hamburg im Büro. Ich kann so viel verraten, wir haben noch einen Kuchen für dich vorbereitet.
Das freut mich auf jeden Fall. Das freut mich. Das nehmen wir nachher schön zusammen aufessen. Machen wir. Ja, wie gesagt, 33 Jahre jung, komme ursprünglich nicht aus dem Sportbusiness. Ich habe was ganz anderes gemacht, aber ich habe vor ein paar Jahren den Gesellschafter und Geschäftsführer aus den Niederlanden kennengelernt. Wieder mal in einer Kneipe. Da irgendwie fangen alle meine Geschichten so an. Und haben uns da zufällig ausgetauscht, da ich selber sehr lange in Deutschland gewohnt habe und dementsprechend auch Deutsch spreche, er aber nicht, und sein Business gerne nach Deutschland verlagern wollte. Der Martin ist das, der Martin Bollermann. Und ja, jetzt ein paar Jahre später sind wir jetzt hier in Deutschland, haben schon ein paar schöne Referenzen hier gemacht, wo wir nachher wahrscheinlich noch drüber sprechen werden. Und so dementsprechend ist die Sportbeleuchtung Deutschland GmbH entstanden. Aus eigentlich eine Zufallsbegegnung in der Kneipe. Ich kannte den Martin eigentlich nicht vorher persönlich. Nur einmal, dass wir aus der gleichen Stadt kamen. Und das war es eigentlich. Bis wir dann zusammen mal zufällig nebeneinander an der Bar saßen in der Kneipe und wir ins Gespräch kamen. Wir wussten schon einiges übereinander, aber halt nicht. Wir haben nie miteinander gesprochen. Ne? Und da habe ich am nächsten Tag auch angerufen und gesagt, hey Martin, ich glaube, wir haben gestern sehr ernste Sachen besprochen, sehr seriöse Sachen. Vielleicht sollten wir das auch mal in einem anderen Zustand machen und uns auf einen Kaffee treffen. So gesagt, so getan. Haben dann auch sehr schnell schon die GmbH gegründet. Ich glaube, ich bin angefangen bei der Sportverlichting, also die holländische Gesellschaft, als Vertriebler. Natürlich auch mit der Aussicht, dass wir dann die GmbH gründen werden. Haben dann auch direkt, als ich da in Dienst gekommen bin, bin die GmbH gegründet. Hat sehr lange gedauert, leider. Man kennt Deutschland, Bürokratieland. Das haben wir sehr unterschätzt am Anfang, aber haben unseren Weg gefunden und habe dann den Stefan schön auf Mallorca kennengelernt, als wir unseren ersten Vertriebler gesucht haben. Ich habe selber sehr lange nach einem Vertriebler gesucht, aber es war sehr schwierig, muss ich sagen. Also ich fand es wirklich sehr kompliziert, weil die Anforderungen von den jüngeren Vertrieblern, vor allem die Studenten, die da jeweils direkt aus der Schule gekommen sind, extrem hoch waren und meiner Meinung nach unrealistisch. Aber da hat der Steffen mich extrem gut bei geholfen und haben da auch einen sehr coolen und passenden Typ zu gefunden, der Benny.
Der Benny, genau, darüber wollen wir gleich auch nochmal sprechen. Du hast gerade eingangs gesagt, du kommst eigentlich nicht aus dem Sportbusiness, eher aus dem Kneipenbusiness scheinbar. Aber sag mal, so ein bisschen Sportaffinität steckt da schon drin, ne? Also was ist deine Sportart gewesen in der Vergangenheit oder aktuell vielleicht noch?
Ich habe Fußball gespielt, früher sehr viel Fußball gespielt, beim kleinen Dorfverein. Haben zwar auch etwas höher gespielt in der Jugend, muss man auch erwähnen. Habe auch dementsprechend immer in der ersten Mannschaft mitgespielt, bis ich meinen Knöchel gebrochen hatte und ein halbes Jahr bis oberhalb meines Knies mit Gips rumgelaufen bin. Und habe mich dann eigentlich nicht mehr so sehr an dem Niveau rangetraut. Bin dann aber wohl weiter, also ich habe wohl weiter Fußball gespielt in der dritten Mannschaft. Also da kommt wieder dieses Kneipenbusiness nach vorne. Aber das hat mir mehr Spaß gemacht, weil es da etwas ruhiger zur Sache ging. Es war nicht dreimal die Woche Training. Ich habe mich selber nicht überbelastet. Und man wird auch einen Tacken älter, muss man dazu sagen. Und ich bin auch zur Schule gegangen, studiert, arbeiten. Und irgendwann war die Kombination mit Fußball Vollzeit und Schule/Arbeit Vollzeit nicht mehr zu machen. Ja, also Fußball ist absolut meine Sportart.
Und ich nehme an, du bist so einem niederländischen Ausbildungssystem gefolgt. Du hast, weiß nicht, hast du da studiert? Bist du da in der Ausbildung gewesen? Wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt kannst?
Ich bin angefangen in Deutschland, habe hier mein Abitur absolviert auch, am Gymnasium in Bad Bentheim. Und habe dann erstmal ein Jahr Fulltime gearbeitet und habe gedacht, boah, das ist doch schon anstrengend. Und dann habe ich weiterhin studiert in der Nähe von Halle. Habe dann Biotechnologie studiert, habe dann auch wirklich schnell gemerkt, das ist nichts für mich, also gar nichts für mich, in einem weißen Overall da rumzulaufen und seine Proben da zu machen. Das war habe ich mich selber nicht ewig lang machen sehen. Bin dann sehr schnell wieder zurück nach den Niederlanden gegangen. Also ich habe da auch schon sehr lange gewohnt in Deutschland, muss man dazu sagen. Also ich habe circa 20 Jahre in Deutschland gewohnt. Wollte da auch mal wieder zurück zu meinen Roots. Wie läuft's denn in Holland eigentlich, ne? Also ich bin ja ein Niederländer. Wie geht's da eigentlich ab? Und bin dann zu Saxion gegangen. Das ist eine Fachhochschule und habe da International Business and Management studiert. Habe das natürlich glorreich abgerundet und bin dementsprechend auch in einem Business Management Umfeld gelangt. Ne? Danach bin ich direkt von meinem Praktikum bin ich übernommen worden. An der Stelle, wo ich gearbeitet habe, es war ein Marketingbüro, digitales Marketingbüro, war da auch im Vertrieb und habe so auch dementsprechend ein bisschen meine Marketing-Skills bekommen, aber habe auch viele Einblicke in andere Firmen bekommen, ne? Weil eine Marketingfirma ist ja nicht nur für eine bestimmte Firma da, sondern kann eigentlich für alles verwendet werden. Jeder braucht ja irgendwie Marketing.
Und jetzt hast du gesagt, Sportbeleuchtung, eigentlich eine deutsche Tochter eines holländischen Unternehmens Sport Verlichtering. Mag das ja so einen Namen so auszusprechen, wie die Holländer das machen. Sag nochmal ganz kurz, oder nicht ganz kurz, weil das ist ja nun mal auch Kern dieser Interviewfolge. Was macht Sportbeleuchtung? Also was genau ist die Dienstleistung, was genau ist das Produkt, was ihr anbietet?
Ja, also, gute Frage. Wir haben eigentlich dafür gesorgt, dass der Name eigentlich schon fast alles sagt, ne? Wir haben es ganz simpel gehalten, Sportbeleuchtung. Wir beleuchten quasi den Sport mittels Flutlichtanlagen. Und in der ganzen Welt, auch in Deutschland, gibt es noch sehr viele alte Flutlichtanlagen, wo noch Metalldampfstrahler hängen. Diese verbrauchen natürlich Unmengen an Strom.
So heißen diese Leuchten, die an diesen großen Flutlichtmasten stehen. Also ich selber war ja lange Zeit beim VfL Bochum, also diese ikonischen Flutlichtmasten, die aus diesem Stadion herausragen. Das sind so typische, die man kennt, die man von Trainingsplätzen kennt. Und da ist ein spezielles Leuchtmittel drin, das sehr, sehr veraltet ist. Also nicht jetzt in Bochum, aber grundsätzlich ist in diesen alten Flutlichtanlagen. Okay.
Mhm. Ja, die sind sehr veraltet. Es gibt zurzeit viele Fördergelder dafür in Deutschland, aber auch in den Niederlanden, um diese Anlagen umzurüsten auf LED. Und da kommen wir ins Spiel. Wir rüsten die Anlagen um, wir bauen die alten Leuchtkörper ab, wir stellen dann neue drauf. Und wenn die Anlage komplett veraltet ist, das heißt auch die Stahlmasten, die können ja auch teilweise zu alt und vergammelt sein, dann nehmen wir auch mit und stellen neue Masten auf. Die bauen auch neue Flutlichtanlagen. Wenn da noch gar keine Masten sind, ist auch gar kein Problem. Wir verlegen die Erdkabel. Die Leuchten müssen natürlich irgendwo Strom herbekommen. Die Verteilung wird neu aufgebaut in den jeweiligen Räumen. Also da kann man schon sagen, dass wir das Turnkey abgeben. Ne? Das heißt, wenn ich einen Fußballplatz habe, ich habe noch gar nichts und ich will eine Flutlichtanlage haben, kommt man zu uns. Und wenn man schon eine Flutlichtanlage hat, die ist veraltet, kommt man auch zu uns. Das ist natürlich eine Seite der Geschichte. An der anderen Seite gibt es natürlich noch den Profisport, die sogenannten Stadion, wovor du schon gesprochen hast, Stefan. Und da sind wir im Moment eigentlich sehr stark. Wir sind da auch einer der größeren im Markt, würde ich mal so frech behaupten. Wenn man alle Länder kombiniert, wo wir schon Flutlichtmasten oder Flutlichter umgerüstet haben in den Stadien, da kommt man schon auf eine schöne Gesamtsumme, muss man sozusagen. Und da ist auch die Erfahrung. Es ist natürlich ein sehr, sehr großer Nischenmarkt. Also nicht jeder kann das, nicht jeder kennt es. Man hat viel mit Behörden zu tun, mit Umwelt, Stromversorgung oder alles drum und dran, was man sich so überlegen kann, was damit zu tun hat. Und das macht man nicht nur einfach so. Also man muss auch nochmal in den Mast hochklettern. Das ist auch mal teilweise 40 Meter hoch und das macht auch nicht jeder Elektriker, muss man sozusagen.
Jetzt muss man fairerweise sagen, gerade diese großen Arenen, die jeder von uns so irgendwie vor Augen hat, sind ja jetzt nicht dadurch geprägt, dass sie alle einen Flutlichtmast haben, wie, weiß nicht, in Bremen beim Weserstadion oder in Bochum im Ruhrstadion, sondern das sind ja mehr so Rundumbeleuchtungsanlagen, die, und weil sie LED sind, auch ganz anders angesteuert und die Beleuchtung im Stadion mehr so auch zur Show machen. Aber was heißt das in Zahlen? Also wenn ihr so ein Stadion ausstattet, ich weiß, das dürfen wir glaube ich auch sagen, ihr seid bei Borussia Mönchengladbach, habt ihr die Ausstattung der neuen Beleuchtungsanlage dort gemacht. Was heißt es in Zahlen? Nenn mal ein bisschen was. Also sind da 10, 200, 400 Lampen? Was ist das an Kapazitäten, die ihr da verbaut?
Bei Borussia Mönchengladbach kann man schon sagen, dass sie da eine ordentliche Anzahl aufgehängt haben. Um mal erst zu den Anzahlen zu kommen, gibt es da bestimmte Niveaus und Level. Borussia Mönchengladbach hat uns gefragt, die höchste Ausleuchtung zu erreichen. Das ist die UEFA Elite Level A. Also mehr gibt es eigentlich nicht im Fußball. Das ist das Höchste. Und da haben wir circa 200 weißen LED-Leuchten verwendet von jeweils 1500 Watt. Also das ist schon ordentlich. Und um die 170 RGB-Strahler. RGB heißt eigentlich farbige Strahler. Das heißt, man kommt schon ganz nah an die 400 Strahler dran, die man da in ein Stadion aufhängt.
Wow.
Ja.
Ich habe gelesen, 7 Kilometer Kabel.
7 Kilometer Kabel haben wir verlegt. Ne? Das ist, man unterschätzt es immer. Wenn wir loslegen mit der Arbeit, haben wir so ein Stadion in 2 Wochen demontiert und montiert. Aber man vergisst die Kabel und die Ansteuerung. Und das ist absolut die meiste Arbeit, die man da verbringt. Aber das sieht halt keiner. Um da mal ein schönes Beispiel zu geben, ich warne die Kunden immer vor im Stadion und ich sage, hey, pass auf, zu Anfang sieht es so aus, als wären wir viel eher fertig. Ist aber nicht so, ne? Unterschätzt es nicht. Wir müssen, die ganze Arbeit kommt erst viel später, wenn wir die Kabel verlegen. Da haben die auch direkt nach 2 Wochen gefragt, wo die neue Beleuchtung schon hing. Können wir denn nächste Woche schon hier spielen? Ich habe gesagt, wir sind noch nicht mal auf der Hälfte, wir sind noch nicht mal angefangen. Also glaub mal, wir brauchen noch mindestens 1,5 Monate, bevor hier eine Leuchte brennt. Und da haben sie sich wohl erschrocken, aber das war auch so geplant. Ne? Also wir hatten diesen Zeitraum blockiert für uns. Aber nach den ersten Schritten kann ich auch nachvollziehen, wenn man nach 2 Wochen sieht, alle Leuchten hängen schon. Was kann da jetzt noch passieren? Ne? Was muss da jetzt noch passieren, dass es so lange dauert? Und das ist in der Tat diese 6-7 Kilometer Kabel, die man da verlegen muss, aber auch dementsprechend anschließen muss. Und fachgerecht verlegen muss. Ne? Da gibt es auch ein, zwei, drei Regeln, die man da beobachten muss.
Jetzt ist das in den Clubs, was die Stadionausstattung angeht, ja häufig so, dass die modernisierte Lichtanlage auch dafür nutzen, modernisierte Stadionshow durchzuführen. Also vielleicht können wir uns erinnern, es gibt ja durchaus einen Club da in Süddeutschland, der häufiger mal seine Tormusik spielt. Und da sehen wir auf jeden Fall alle immer das Flackern, das Aufflackern der Stadionbeleuchtung. Stadion-Einlaufshows gibt es. Ist das ein Kaufgrund, ist das ein Investitionsgrund von Clubs, worauf sie Wert legen und achten, dass das auch eine Funktionalität hat und nicht einfach nur Beleuchtung liefert? Nach UEFA-Richtlinie Nummer 8, die du gerade sagtest.
Absolut, absolut. Also für viele Stadionbetreiber, muss man dazu sagen, ist es auch ein Kaufgrund. Bei Traditionsvereinen, wie zum Beispiel Borussia Mönchengladbach, ist es eher schwieriger. Dort im Stadion wird nur Fußball gespielt. Die Anlage, die wir da montiert haben, ist auch komplett mit DMX verkabelt montiert. Das heißt, man kann alles mit der Anlage machen, was man möchte. Man kann die steuern, die sind motorisiert, man kann die flackern lassen, man kann die von Farbe verändern lassen. Aber in älteren Vereinen, in den Traditionsvereinen, steht Fußball teilweise im Vordergrund. Und da wollen die das auch nicht so gerne haben. Ne? Also das, die Fans, die sind da etwas komplizierter, um mit umzugehen, sozusagen. Wenn man aber einen Stadionbetreiber hat, der das Stadion vermietet an zum Beispiel auch Konzerte oder an andere Organisationen, die da eine Party machen wollen, dann ist es natürlich ein absoluter Grund, weil dieses Konzern oder diese Firma kann sich in die Flutlichtanlage einloggen, um es mal ganz einfach zu sagen, und die ganze Anlage übernehmen. Das heißt, die müssen deren ganzen eigene Flutlichtanlage nicht mitnehmen. Die können das alles stehen lassen, müssen nur deren Mischpult mitnehmen und Laptop und los geht's. Also ja, also absolut ein Invest wert, wenn man sich das überlegt für ein Stadion, was dafür geeignet ist oder wofür das auch verwendet wird.
Und bleiben wir nochmal bei den großen Arenen, großen Stadien. Da ist es auch mit Sicherheit ja ein Wirtschaftsfaktor, alte Anlagen, alte Flutlichtanlagen, du hast gesagt, wie nennt man das alte Gasflutlicht?
Metalldampfleuchten.
Metalldampfleuchten, danke. Ja. Dann mit Sicherheit ein anderer Verbrauchswert auch und damit auch ein anderer Kostenfaktor, ob ich da LEDs hängen habe oder modernste LEDs oder ob ich da die alten Leuchten hängen habe, die in im Zweifel auch viel Aufwand kosten im Betrieb, ne?
Das ist ein sehr kritisches Thema, würde ich mal so behaupten. Ja, die Leuchten, die verbrauchen weniger Strom. Absolut. Und der Nachteil ist aber, dass die Anforderungen vom Licht höher werden. Das heißt, wir brauchen mehr Licht auf dem Platz im Gegenzug zu den vorherigen Leuchten. Das heißt, ja, die verbrauchen weniger Licht, wenn wir es aufs gleiche Level behalten würden. Also wenn ich jetzt acht alte Leuchten habe und würde dafür 8 zurückmontieren, dann hätte ich in der Tat ein Ersparnis von zwischen 30% und 40%, würde ich so sagen. Wenn man aber sagt, hey, wir wollen nach den neuen Standards die Flutlichtanlage haben, ich spiele zum Beispiel mehr Profifußball, ich spiele in der Oberliga, wie auch immer, dann brauche ich schon mehr Leuchten, um dieses Licht zu erreichen. Ne? Das heißt, es ist ein schwieriges Thema, wenn man einen riesen Trainingskomplex hat von 10, 12, 13 Fußballplätze. Dann ist es natürlich, steht es außer Frage. Aber wenn ich einen einzelnen Sportplatz habe, wo ich des Öfteren drauf spiele, im höheren Niveau, dann ist es Ersparnis eher weniger. Und im Stadionbetrieb ist es noch extremer, weil da die Anforderungen für die Kameras, wir haben ja alles 4K, 5K, Slow Motion, VR, und da wird schon sehr extrem, um da noch was zu ersparen. Es ist möglich, aber man muss dann auch dementsprechend benutzerfreundlich mit umgehen. Das heißt, man kann die Anlage auf 100% stellen die ganze Zeit. Wenn ich aber ein Freundschaftsspiel habe oder muss man sozusagen ein Bundesligaspiel und kein Champions League Spiel, muss ich die Anlage auch nicht immer auf 100% drehen. Wird aber in der Regel nicht oft gemacht.
Fair enough, dass du das ansprichst. Jetzt ist es so, dass ich gelernt habe, ihr seid ja nicht nur im Fußballbereich, wo sich jeder noch vorstellen kann, dass es da eine Flutlichtanlage benötigt, dass es da im Stadion die Flutlichtanlage gibt oder auch auf den Trainingsplätzen, weil das jeder vielleicht auch mal selbst erfahren hat. Ihr seid ja auch ganz stark in anderen Sportarten. Was sind da so die Sportarten, die wir uns vorstellen können? Wo brauche ich noch Licht?
Hockey, Tennis, sehr interessant. Es gibt jetzt auch Pickleball. Es gibt sehr viele Ballsportarten, wo man eigentlich eine Flutlichtanlage braucht, aber auch dementsprechend Tennishallen. Indoorhallen bietet auch Licht benötigt. Das vergisst man mal ganz schnell, aber da gibt es genau die gleichen Anforderungen wie draußen, sogar etwas höher. Und da braucht man überall Flutlicht. Also man kann sich vorstellen, wenn ich abends irgendwie Sport machen möchte und ich brauche Licht, dann sind wir auch da. Dann ist die Sportbeleuchtung in Deutschland GmbH die Firma oder dann sind wir dafür geeignet, um da eine Anlage zu bauen.
Und vielleicht nicht nur abends, ich sehe auch auf allen Pedalcourts, die sind irgendwie ausgestattet mit eigenem Flutlicht autark auf jedem einzelnen Platz, ne?
Ja, genau. Also Pedal ist ganz, ganz großer Hype. Da muss ich mal sagen, da sind wir auch sehr gut vertrieben. Der Nachteil ist bei Pedal, dass die Pedal-Käfig-Bauer quasi die Leuchten direkt mit aufmontieren und somit verkaufen. Also die verkaufen komplett fertige Pedal-Käfige. Da ist es für uns eher schwieriger, um da ins Geschäft zu kommen, weil die Anforderungen in Deutschland sind noch nicht so hoch oder noch unbekannter, wie zum Beispiel in den Niederlanden, wo es etwas eher losgegangen ist mit Pedal. Da gibt es schon einen Pedal-Verband, gibt es jetzt in Deutschland auch schon, aber das ist noch nicht so weit fortgeschritten, dass man da sagt, hey, wir brauchen so und so viel Licht auf dem Platz. Das sind eher noch Richtlinien als statt echte Regeln und Anforderungen. Das heißt, jeder Pedal-Platzbauer, der eigentlich nicht spezialisiert ist auf Licht, haut seine Lampen drauf und sagt, ab geht's.
Du kennst dich jetzt sehr stark mit diesem Thema Beleuchtung aus. Ich habe aber, und ich lerne ja auch die ganze Zeit dazu, wenn ich mich mit euch unterhalte und euer Geschäftsmodell durch mehr oder weniger durchdrungen habe. Das richtig Spannende ist, wenn wir nicht über Fußball-Bundesliga sprechen, über Profiklubs, dann reden wir über ganz viele Clubs aus dem regionalen, aus dem lokalen, aus dem örtlichen Bereich, kommunalen Bereich, die auch irgendwie alle das Thema Finanzierung, Förderung im Kopf behalten müssen, weil sie sich das ja nicht einfach so, also Eine Flutlichtanlage kostet wahrscheinlich irgendwie Ende fünfstellig, Anfang sechsstellig für einen Fußballplatz. Das kannst du vielleicht nochmal aufklären. Ihr seid da jetzt auch Experten für das Thema Fördermittel, für das Thema Finanzierung geworden, weil das einfach auch ein Teil eurer Dienstleistung ist, weil die Clubs das irgendwie anfordern. Wie sieht das damit aus? Wie ist das zu fördern und welche Dienstleistungen liefert ihr da?
Unsere Dienstleistung ist da quasi die Fördermittel zu sammeln. Wir gucken, wo gibt es Fördermittel, was ist möglich für den Verein und wie können die Fördermittel anfordern. Wir schreiben alles aus für den Verein, wir kommen rüber und sagen, hey, das und das und das könnt ihr machen, da und da könnt ihr Geld herbeziehen. Wir können es aber noch nicht anfordern, beziehungsweise nicht bestimmte Fördermittel, also die eigentlich die einfachsten Fördermittel können wir noch nicht anfordern als Firma, weil es der Verein selber machen muss, über ein Intranet nennt sich das dann beim Landessportbund. Und das ist etwas schwieriger. Aber wir sagen, hey, hier im Bund könnt ihr nochmal nachfragen, da gibt's Fördermittel und wir unterstützen euch dabei, diese ganzen Anträge auszufüllen. Das ist zu Anfang, wenn man das noch nie gemacht hat, denkt man, boah, was muss ich mir alles ausfüllen, weil das kann auch sehr kompliziert sein, das ist ein Haufen Papier. Aber wenn man das ein, zweimal gemacht hat, dann ist es eigentlich so kompliziert. Die Vereine aber machen das halt üblicherweise nur einmal, weil wenn du im Vorstand sitzt, du machst eine große Investition und nach 3, 4 Jahren wechselst du wieder. Und dann ist ja wieder jemand Neues im Vorstand, der das übernimmt. Das heißt, jeder, der da sitzt, macht das eigentlich zum allerersten Mal. Und dann kann das mal sehr schnell überwältigend wirken. Da kommen wir ins Spiel. Oder auch der Benny, der setzt sich daneben, zur Not auch persönlich. Und wir laufen zusammen am Laptop durch, was der Verein oder der oder diejenige machen muss, um die Fördermittel zu beantragen.
Kannst du so einen Richtwert sagen? Also ich habe vorhin gesagt, es kostet wahrscheinlich so 5-6-stellig. Was kostet eine Anlage? Weiß ich, schwer, das natürlich so zu pauschalisieren, aber vielleicht kannst du es eingrenzen. Und wie viel davon ist förderfähig?
Wenn man die nach der reinen Umrüstung schaut, also man hat eine Bestandsanlage sozusagen, und wir tauschen nur die Leuchtmittel aus und eine Lichtsteuerung kommt dazu. Also man muss immer die Leuchten dimmen können wegen der Fördergelder. Und besonders bekommt man keine Fördergelder. Da ist man, naja, bei einem normalen Fußballplatz, würde ich mal so sagen, ab nur Umrüstung so 25.000 Euro netto. Aber dein Wert, was du gerade gesagt hast, sechsstellige Bereich, ist, wenn man schon eine neue Anlage verbaut. Das heißt, neue Masten, Erdkabel verlegen, Verteilung, Leuchten natürlich auch obendrauf, Baugenehmigung, Statikberechnungen. Da kommt man schon eher Richtung die 100.000 Euro, weil das viel umfangreicher ist, als einfach nur einen Leuchtkörper auszutauschen. Also da warst du schon ganz nah dran, muss ich sagen.
Und die Förderfähigkeit, wie viel kann ein Verein, womit kann ein Verein rechnen? Was wird abgenommen, was wird unterstützt?
Es ist sehr variiert. Wir hatten Ende letztes Jahres einen Fördertopf in Niedersachsen und vor allem in der Grafschaft Bentheim. Da haben wir ein bisschen Glück, die haben bis zu 90% gefördert. Also da musste der Verein nur selber 10% nachlegen. Und da war es natürlich ein No-Brainer. Jeder wollte so eine Anlage haben. Es ging ganz schnell. Es gibt verschiedene Fördermittel im Moment mit verschiedenen Prozentsätzen. Das ist komplett von der Gemeinde abhängig, vom Land abhängig, vom Bundesstaat. Also das ist sehr schwierig, das zu pauschalisieren. Manche Vereine haben auch schon Fördergelder bekommen und sind dementsprechend kommen die weiter unten auf der Liste. Das heißt, für jeden Verein müsste man das individuell betrachten. Ne? Auch bei Neubau ist es wieder schwieriger, um da Fördergelder zu bekommen, weil nicht jedes Bundesland fördert eine neue Flutlichtanlage. Weil die sagen immer, wir wollen Energie einsparen, aber wenn noch keine Anlage da ist, kann man ja keine Energie einsparen, sondern man wird mehr verbrauchen. Mhm. Ist ja auch logisch, wenn da noch kein Verbrauch ist.
Aber trotzdem spannend zu wissen, sich mit diesem Thema Förderung zu beschäftigen und dann euch auch als Experte dazu zu holen für die Antragstellung und Ausfüllung des Ganzen.
Mhm. Ja.
Jetzt seid ihr ja in einem Bereich unterwegs, das hat sehr viel mit Bauinfrastruktur zu tun. Und gleichzeitig, finde ich, hat das sehr viel auch mit einer gewissen Art von Technologisierung, Digitalisierung zu tun. Es ist jetzt ja weit mehr als nur einfach Lichtschalter an ausknüpfen. Inwiefern seht ihr euch als Innovationstreiber, als Innovationsunternehmen? Was könnt ihr beisteuern zur weiteren Verbesserung des Sporterlebnisses?
Schön, dass du da fragst, weil wir haben da sehr, sehr krass drüber diskutiert in deinem Mastermind Class, war dies auch ein Thema. Und da habe ich auch mit sehr vielen anderen Experten darüber gesprochen. Und wir sind eigentlich zu einem sehr krassen Ergebnis gekommen, dass die Technologie soweit ist. Also die Anlage kann man von zu Hause aus steuern mit der App, wenn man möchte. Mit jeweiligen Farben kann man die Leuchten abändern oder dem Wettkampf linke Hälfte, rechte Hälfte, was immer man machen möchte. Nur die Infrastruktur lässt es selten zu, um es so auszubauen. Und mit Infrastruktur meine ich ganz einfach zum Beispiel Internet. Also man muss schon eine vernünftige Internetverbindung haben in sein Vereinsheim oder da, wo der Stromkasten hängt. Ansonsten kann ich ja auch nicht von zu Hause aus mein Handy verwenden, um die Anlage einzuschalten. Dazu kommt auch noch, dass wenn man an den ganz kleinen Verein denkt, die mal irgendwo abgelegen liegen im Wald, wo man steht auf dem Sportplatz und man möchte gerne per Handy, also ohne WLAN, einfach mit seinen 4G oder 5G oder auch nicht vorhandenes 4G oder 5G, die Anlage ausschalten. Und da kann es mal so sein, dass man kein Netz hat auf dem Sportplatz. Ne, also das ist, wenn man da ist, dann schaue ich immer selber auf dem Handy nach. Haben wir Netz, ja oder nein? Ist die 4G, 5G vorhanden? Und wenn nicht, kann man schon direkt sagen, hey, Anlagen- und App-Steuerung wird schwieriger, würde ich nicht empfehlen, weil so und so und so und so. Das heißt, die tatsächliche Infrastruktur, die hält einen momentan zurück, um das wirklich sehr schön zu machen. Also man ist da schon sehr weit, man kann da schon sein komplettes Vereinsheim drauf anschließen, würde ich mal so sagen. Schönes Beispiel ist Indoor. Indoor ist meistens in der Stadt so eine große Tennishalle, wo Paddle ist. Und was wir da sehr schön machen, ist, dass wir die komplette Indoor-Halle auf ein Management-System anschließen. Das heißt, die Heizung, die Beleuchtung, Zugänge, alles von A bis Z, was das mit Technik zu tun hat, hast du dann ein Portal, was du bedienen kannst. Und da kann man die einzelnen Befugnisse auch noch unterteilen an zum Beispiel einen Trainer, der zum Beispiel nur zwischen bestimmten Zeitpunkten die Beleuchtung ein- und ausschalten darf oder ein Eigentümer, der die ganze Anlage bedienen darf. Also da ist man schon ganz weit.
Was siehst du für zukünftige Trends? Woran arbeitet ihr gerade, was ihr möglicherweise neu reinbringt in Sportbusiness oder auch andere Institutionen? Was sind Trends, bei denen du sagst, da macht es Sinn, dass ihr euch damit beschäftigt? Worauf darf sich die Sportwelt sonst noch so freuen? Drei Fragen in eins, aber die Idee ist, Richtung Zukunft mal zu denken.
Ja. Da sind wir eigentlich dabei, in der Stadion- oder in der Arenenwelt etwas Neues zu entwickeln. Wenn man in einer Arena ist oder in einem Stadion, geht man ja dahin, um für ein Erlebnis, ein allgemeines Erlebnis. Und ob es jetzt Fußball ist oder Tennis oder Hockey, wie auch immer, man kommt dahin, weil man ein Erlebnis haben möchte. Und dieses Erlebnis ist im Vergleich zu Amerika, um es mal ganz banal zu sagen, sehr gering. Also man in Holland, und in Holland ist es genauso, in Deutschland ist es auch so, da geht man hin, wenn man Fußball gucken möchte und nicht dieses allgemeine Erlebnis. Das wird noch ein bisschen unterschätzt. Und wir versuchen jetzt mittels auch zum Beispiel solche Lichtshows, aber auch Bandenshows, man kann die Bande damit auch mit einbeziehen, Musik, Feuerwerk, wie auch immer, da mehr Erlebnis reinzubringen. Die Indoor-Arenen machen das schon sehr gut, die sind etwas weiter. Bei Basketball zum Beispiel ist es sehr, sehr krass. Und man merkt einfach, dass es sehr gut ankommt, also dieses Erlebnis, dass man auch vorher eine Show hat von einer Stunde und nachher noch eine Show hat von einer Stunde und dann mal irgendwie was essen geht zwischendurch oder dann hat man ein Tageserlebnis. Wenn man zum Beispiel, dieser Verein aus dem Süden, wenn man da Fan von ist und man kommt aus Hamburg, dann ist es eine ganz weite Anreise und ich möchte, wenn ich so eine weite Anreise habe, möchte ich auch den ganzen Tag da verbringen, um irgendwas Schönes zu machen und nicht, ich gehe ins Stadion, gucke 90 Minuten Fußball und fahre wieder nach Hause. Das ist zwar, manche mögen das auch, aber ich glaube, der größte ist dafür ein längeres Erlebnis, ein Ausflug, um es mal so zu sagen. Und dieses zu gestalten, wollen wir eigentlich ein Gesamtkonzept anbieten, also jetzt nicht heute, sondern in Zukunft, wo man alles mit einbeziehen kann, wie Bandenwerbung, dass man die Banden mitflackern lässt, Flutlichtanlage, Musik, also Ton, um es mal so zu sagen, und andere schöne Sachen, die ich noch nicht erzählen darf.
Schon der Weg zum Stadion hin, zu deinem Sitzplatz hin?
Zum Beispiel, ja, das gehört natürlich auch zu, die Innenbeleuchtung gehört dazu, der Ton, den man im Haus hat sozusagen, gehört dazu. Also man kann da schon ganz viel machen, man kann da schon ein richtiges Erlebnis machen. Nicht, dass man dadurch eine kaltweiße Halle läuft bis zu deinem Sportplatz und die Wände sind nicht gedämmt, man hört da Gebrüll, Geschrei und was weiß ich alles. Das ist nicht das, was man eigentlich möchte. Man möchte da von A bis Z ein schönes Erlebnis haben. Und auch wenn man mal essen geht, man hat da zwischendurch eine Pause. Wenn man eine Loge hat, kann man da irgendwo was essen gehen. Und wenn ich manchmal in so einer VIP-Loge sitze und ich gehe dann, irgendwas essen in der Cafeteria oder wie auch immer, da denke ich, boah, das ist ja wie in der Mensa früher in der Schule. Das ist nicht angenehm, hier sich was zu essen. Es macht keinen Spaß.
Ja, spannend. Jetzt hattest du schon mehrfach angesprochen, dass du hast den Benny erwähnt, also dass wir es geschafft haben, uns nicht nur kennenzulernen, sondern dass wir auch zusammenarbeiten dürfen. Und da ein Modell angesprochen, ja, das jetzt mit dem Benny zu tun hat. Du hast selber gesucht, du hast selber versucht, Vertrieb intern bei euch aufzubauen und wir haben dann da unsere Unterstützung angeboten. Wie würdest du so sagen, wie kam es dazu, beziehungsweise was war der Auslöser und wie würdest du so auf diese Zusammenarbeit blicken? Keine Lobhudelei, sondern so, was hat euch das wirklich gebracht? Das wäre vielleicht nochmal wichtig. Was ist jetzt daraus entstanden im letzten halben Jahr oder dreiviertel Jahr?
Also eigentlich nur Gutes, ne? Also eigentlich nur Gutes. Ich war auf der Suche nach einem Vertriebler, um erstmal bei A anzufangen, bei ganz am Anfang. Ich war auf der Suche nach einem Vertriebler, der selbstständig arbeiten konnte. Also der sollte nicht jemand, der frisch ist aus den Schulbänken, weil man ist halt im Bau unterwegs und die Kundschaft ist nicht immer sind nicht immer die einfachsten. Es geht hart ran. Es geht um die letzten Prozent Marge geht's rum und wenn man Fehler macht, wird man schnell abgestraft in der Branche. Also man muss da schon ein bisschen standfest sein. Ich habe da ein paar Jungs eingeladen bei mir und habe da halt nicht gesehen oder gefunden, was ich gesucht habe oder andersrum auch. Ne? Also man hat es teilweise unterschätzt. Zudem kam auch noch, dass ich nicht unendlich viel Zeit habe. Deswegen sollte derjenige auch selbstständig arbeiten können. Ich kann nicht jemanden 24 Stunden, 7 Tage die Woche betreuen und sagen, hey, wie viele Anrufe hast du gemacht? Hey, hast du das Angebot fertig gemacht? Hey, wie viele Termine hast du? Das ist das allerletzte, was ich wollte, weil es mich nochmal einschränkt. Das soll nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Dann haben wir ihn natürlich gesprochen und du hast da gesagt, hey, wir haben eine Lösung. Wir haben da jemanden, den nehmen wir mit bei uns im Büro. Wir betreuen den 24/7 und gucken auch genau nach, was macht er die Woche, wie viele Anrufe hat er gemacht, wie viele Termine, Umsatz. Alles, was ich nicht bieten konnte und alles, was ich gesucht habe, hast du mich in dem Moment angeboten. Es war sehr clever und sehr gut. Und ich habe gedacht, boah, dann wenn das so ist, dann hört sich schön an, aber lass uns doch mal versuchen. Und du hast dein Wort wohl echt wahrgemacht. Ne? Also ich habe eine ordentliche, jedes Mal eine Zusammenfassung bekommen, was dann der Benny gemacht hat. Sehr übersichtlich. Also ich konnte direkt drüber schauen, das und das hat er gemacht. Und ich kann selber wohl entscheiden, ob das für die Branche ausreichend ist, ja oder nein. Ne? Man hat ja so ein paar KPIs. Und in unserer Branche ist es nun mal so, dass etwas länger dauert, bevor man einen Deal schließt. Wir haben gerade über Fördergelder gesprochen, Baugenehmigungen, das dauert alles ein bisschen länger. Das heißt, ein wichtiger KPI von mir war Anzahl der Termine, nicht mal Umsatz. Also Hauptsache der zwischen 3 und 5 Termine pro Woche. Und da habt ihr sehr gut drauf gelenkt. Also nicht unbedingt Umsätze, sondern einfach mal los geht's und Sachen lernen. Weil man muss auch viel lernen in der Branche. Es ist keine einfache Branche. Und da habt ihr den Benny sehr gut betreut. Auch da, wo er Fragen hatte, habt ihr mitgenommen. Ihr habt ihm schöne Lehrgänge geboten, wovon er immer lobend gesprochen hat. Und er fand es immer sehr angenehm, bei euch im Büro zu sitzen, weil ihr ja eigentlich auch gleiche Jungs und Mädels, die sitzen habt, die aus der gleichen Branche kommt. Und da kann man sich mal ein bisschen zusammensetzen, man kann darüber quatschen, man kann mal Vergleiche ziehen. Und das war für mich sehr wertvoll. Also für mich war das sehr wertvoll, dass ich wusste, dass er da sitzt und gut betreut wird.
So einen besseren Pitch hätte sie nicht machen können, sowohl für uns und unser Modell, als aber auch für den Benny. Ich hoffe, dass er jetzt keine Angebote kriegt vom Marc, weil das Modell sieht ja vor, dass der nach unserer Zusammenarbeit, nach unserer gemeinsamen Aufbauarbeit, dass er dann zu euch wechselt. Das hat er jetzt gemacht. Und wie gesagt, hoffentlich, dass er jetzt erstmal keine Angebote von anderen Anbietern bekommt, sondern dass er jetzt bei euch weiterhin unterwegs sein darf. Vielen Dank, wunderbar, das war auch eine tolle Zusammenarbeit. Und ich muss auch sagen, für uns war das auf der einen Seite auch ein Learning, weil es nochmal eine andere Disziplin ist und gleichzeitig oder andere Dienstleistung, die er anbietet und gleichzeitig fühlen wir uns im Sportbereich halt sehr wohl und wir konnten da wunderbar auch unsere Erfahrungen und Eindrücke mit ihm und euch teilen. Vielleicht nochmal, wenn du so deine bisherige Zeit in dem Business, in dem Job betrachtest, was war denn so ein Fail? Was war denn etwas, wo du sagst, boah, da bin ich echt auf die Nase gefallen, da habe ich mal einen riesen Fehler gemacht, da habe ich mal falsche Leuchten eingebaut oder eine falsche Farbe eingeschaltet. Also was war so ein Fail in dieser Branche, die mal passiert ist?
Also ein Fail war es nicht direkt. Ich habe mich bei meinem allerersten Auftrag extrem erschrocken. Die Leuchten hingen, alle Leuchten gingen eigentlich. Was ist das denn für eine Farbe? Was ist denn hier los? Ne? Das war extrem gelblich. Und es ist nun mal so, ich wusste es vorher wohl, aber ich wusste nicht, dass der Unterschied so extrem ist. Die Farbtemperatur der Leuchte ist in Deutschland anders als in den Niederlanden. Das heißt, hier ist insektenfreundlich. In Holland ist es sehr kalt, weiß. Ne? Also man sieht es schon sehr extrem. Und wenn man ein warmes Licht sieht, dann sieht es fast eher gelblich aus. Und dann habe ich gedacht, oh nein, das gibt jetzt, wenn man ja allerersten Auftrag sieht, ist komplett in der Hose, falsche Leuchten bestellt. Aber habe mir dann die Bestätigung holen lassen, dass es doch schon richtig sei und dass es sich so gehört. Und jetzt sehe ich es natürlich immer. Aber das erinnert mich wieder an meinen ersten Auftrag, wo ich gedacht habe, oh nein, das ist komplett in der Hose gegangen. Ich kann besser direkt wieder aufhören, alle Leuchten abbauen. Weil es ging um 4 Sportplätze nebeneinander und da kam schon eine ordentliche Summe zusammen, sozusagen. Also das war schon ein riesen Schreck, wo ich auch irgendwann gedacht habe, oh Gott, was hast du dir angetan, Alessio?
Rutscht mir erstmal das Herz in die Hose. Sag mal, wo geht eure Zukunft hin? Wo steht Sportbeleuchtung in den nächsten 5 Jahren? Was ist euer weiterer Weg?
Unser weiterer Weg ist, dass wir uns weiter etablieren, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den deutschsprachigen Ländern. Das ist auch immer unser Ziel. Ja, also da gibt's schon im Ausland ein paar schöne Projekte, die ich noch nicht nennen darf, weil die sehr frisch sind. Ne? Da können wir nachher privat mal drüber sprechen, Stefan, aber das ist jetzt, das ist sehr frisch und wir wollen natürlich nicht die ganze...
Da sind ja nur bei uns, Alessio.
Wir wollen ja nicht die ganze Welt wachrütteln und die auch aufmerksam machen. Nein, also wir wollen schon weiter in das Deutschsprachige rein und vor allem im Stadiongeschäft, also Stadionbusiness, ist ja schon sehr interessant, weil wir da doch schon sehr viele Erfahrungen gesammelt haben. Wir werden durch viele Hersteller gefragt, um deren Leuchten zu montieren, weil wir halt schon so lange im Geschäft sind. 9 Jahre insgesamt nur in LED-Flutlichtbranche und wir schon eigentlich jede Leuchte auf dem Markt mal in der Hand gehabt haben und montiert haben. Also man kann sich vorstellen, die Hersteller sagen alle, meine Leuchten sind die besten. Also jeder Hersteller hat zwar seine positiven Seiten, aber jeder Hersteller hat auch seine Downsides, um es mal so zu sagen. Und wir kennen von jedem Leuchten, kennen wir jede positive Seite und jede negative Seite. Und dieses Know-how, kann ich behaupten, hat nicht jeder. Und damit wollen wir weiter das deutschsprachige Gebiet erobern und eventuell auch noch im Amateurbusiness weiter ins deutschsprachige Raum rücken. Aber das ist eher schwieriger. Also da muss man schon etwas für wachsen, weil die Abstände halt sehr groß sind. Und für einen Fußballplatz in die Schweiz zu fahren zum Beispiel, ist für niemand rentabel. Für den Verein nicht, für uns nicht, aber auch nicht für den Leuchtenhersteller.
Und jetzt, wenn wir nochmal bei den Stadien sind, gibt es so ein Wunschstadion, wo du sagst, ich würde liebend gern da die Ausstattung mal vornehmen. Also hast du einen so einen Traum noch, einen Endziel, wo du sagst, das wäre cool, wenn das unser Auftrag wird? Das ist mein Lieblingsstadion.
Also ein Stadion nicht direkt, aber eine Skipiste. Na, das kommt auch schon ganz nah ran. Ich liebe Skifahren und eine Skipiste wäre echt mal ein Traum, das umzurüsten. Das ist noch wieder ganz speziell. Ne? Also ich habe vorhin schon ganz zu Anfang gesagt, da wo man abends Sport macht unter Licht, ne, da sind wir auch da. Und da ist so eine Skipiste wäre wirklich mal ein Traum. Ne? Also da kommen auch viele Leuchten zusammen. Ist sehr schwierig. Man ist in den Bergen. Ich liebe auch Bergsteigen. Also das passt alles an meinen persönlichen Vorlieben. Das heißt, eine Skipiste für mich, da wo ich hinarbeite und immer mal versuche nachzufragen, hey, kennt ihr mich jemanden, der da noch eine Skipiste braucht? Weil, naja, es ist schwierig da ranzukommen, weil es alles sehr südlich ist im Lande und dort auch alles sehr familiär betrieben wird. Das heißt, die Skipisten gehören meistens die auch die Skianlage betreiben und die wollen alles ein bisschen zusammenhalten, was ich auch verstehe natürlich. Aber wenn mich da mal jemand da reinbringen kann, da wäre ich natürlich sehr froh drüber und da gibt es dann auch ein Präsentchen von mir, wenn das mal irgendwas passiert.
Du, vielleicht als Idee, wir haben ja begonnen mit dem ESB-Netzwerktreffen und auf Mallorca, jetzt gibt es auch noch ein ESB-Netzwerktreffen im Skigebiet, kleiner Werbeblock dafür und vielleicht ist das etwas, wo wir beide dann wieder gemeinsam auflaufen dürfen und vielleicht ist das dann ja auch der Anstoß dafür, diese Idee zu platzieren. Also ich finde, das ist ein sehr, irgendwie sehr spannender Bereich. Alle irgendwie konsumieren wir diesen Sport, entweder weil wir es selber spielen oder trainieren oder weil wir im Stadion sind und dann entsprechend da das Licht genießen. Ihr seid dafür verantwortlich, dass das funktioniert und gab heute mal einen etwas tieferen Einblick in die Kulissen. Vielen Dank dir dafür.
Gerne, Stefan, sehr gerne. Hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Und ich bin mir sicher, wir werden jetzt nicht nur noch deinen Geburtstagskuchen essen und Kaffee trinken, sondern wir werden uns auch ganz häufig bei anderen Gelegenheiten noch wiedersehen und widersprechen. Hat mich sehr gefreut. Das Schlusswort gehört nochmal dir, aber von meiner Seite aus nochmal ganz herzlichen Dank. Schön, dass du da warst.
Danke für die Einladung, Stefan. Also ich möchte es auch gar nicht so ganz lange machen. Ich finde es cool, dass ich da war. Für mich war das mein erster Podcast sozusagen und ich glaube, wir sollten das ich denke mal, wir sollen das öfter machen, weil es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.
Und das an deinem Geburtstag.
Großartig. An meinem Geburtstag.
Beste Glückwünsche von uns allen hier und liebe Grüße nach da draußen. Wir hören uns ganz bald wieder bei Devon Sport, der Podcast. Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao, ciao.